Frauen und Kriege in Afrika. So lautet der Titel eines Buches, das die Ethnologin Rita Schäfer im März 2008 veröffentlicht hat. Nach jahrelangen Recherchen hat sie auf über 500 Seiten für 15 Unabhängigkeits- und Bürgerkriege auf dem afrikanischen Kontinent zusammengetragen, welche genderspezifischen Dynamiken sich in der Folge dieser Kriege und auch der zahlreichen gewaltsamen Konflikte ereigneten. Die Autorin problematisiert einen blinden Fleck der Wahrnehmung auch von Nachkriegsgesellschaften. Sie beschreibt Konflikte zwischen Männern und Frauen, zwischen jungen und alten Leuten, zwischen Warlords und Kindersoldatinnen. Wobei die Gewaltformen, das betont die Ethnologin, keineswegs ein afrikanisches Problem darstellen. Wir sprachen mit Rita Schäfer über die grundsätzliche Relevanz von Frauenbildern und von Männerrollen im Krieg. Das heißt, einerseits geht es um die geschlechterspezifischen Rollen, die Frauen und Männer einnehmen oder die ihnen gewaltsam auferlegt werden. Andererseits geht es um die Bilder, die für sie vorgedacht sind, die ihnen zugeschrieben werden. Wenn es um die Berichterstattung von Kriegen und gewaltsamen Konflikten geht, dann werden in den Medien gerne immer die gleichen Muster über Männer und Frauen reproduziert. Frauen sind meist wehrlose Opfer, während Männer in aller Regel als brutale oder als tapfere Kämpfer auftreten, je nachdem, ob sie dem feindlichen Lager zugerechnet werden oder ob sie als Vertreter der eigenen Gesellschaft anerkannt sind. Frauen werden auch gerne als Friedensstifterinnen inszeniert, als diejenigen, die beschwichtigen. Eher selten werden Frauen als Täterinnen wahrgenommen. Und wenn doch, so fällt meist ein ganz besonderes Interesse auf diese irgendwie sonderbaren Täterinnen. Über sie wird anders berichtet als über Männer, bei denen Kriegsverbrechen eher zur Normalität zu gehören scheinen. Unbestritten ist, dass Frauen in besonderem Maße unter sexualisierter Gewalt leiden. Ebenso unbestritten setzen sich Tausende von Frauen für Gewaltlosigkeit und für die Aufklärung von Kriegsverbrechen ein. Hier sind sie nicht Opfer, sondern Handelnde. Natürlich gibt es auch Männer, die Opfer brutaler Kriegsgewalt werden. Doch darüber wird gerne geschwiegen. Watch over us, watch over us, watch over us, watch over us. All das weist darauf hin, dass es ganz bestimmte Rollen und bestimmte Erwartungen an die Rollen der Geschlechter in Kriegsgesellschaften gibt. Aber wie wirkungsmächtig sind eigentlich die Bilder? Rita, das wirft doch letztendlich die Frage auf, welche Funktionen eigentlich diese meist simplen Rollenzuschreibungen im Krieg haben. Also, wie tragen dominante Konzepte von Männlichkeit und dominante Frauenbilder auch zur Eskalation von Gewalt bei? Und zudem die Frage, wie trägt auch der Krieg dazu bei, diese Bilder immer wieder zu radikalisieren?
Gewaltakteure, Personen und Personengruppen, die Kriege planen, setzen bestimmte reduktionistische Rollenzuweisungen an Frauen und an Männer ein, um Gesellschaften zu militarisieren und Männer zu mobilisieren. Und gleichzeitig auch, um die Zustimmung von Frauen zu kriegerischen Handeln ihrer Ehemänner, ihrer Söhne, ihrer Väter zu erhalten. Das heißt, Kriegstreiber versuchen über Geschlechterzuweisungen Zustimmung und Mitwirkung an Kriegen zu erreichen. Konkret bedeutet das häufig, dass die männliche Versorgerrolle, die männliche Väterrolle oder Vaterrolle in den Kriegskontext eingebunden wird. Das heißt, den Männern wird zugeschrieben, du bist kein guter Vater, du bist kein guter Sohn, wenn du nicht für die Nation kämpfst, wenn du nicht für die Verteidigung der Ethnie, wenn du nicht für die Gesellschaft, der du zugehörst, dein Leben riskierst. Und Kriegstreiber arbeiten ganz gezielt mit Medien in heutiger Zeit, mit Radio beispielsweise, mit Karikaturen, mit entsprechend auf Hassrede ausgerichteten Berichten in den Zeitungen, in den Fernsehsendungen, um Männer zu Kämpfern zu machen. Und wie gesagt, auch um die Zustimmung von Frauen am kriegerischen Handeln ihrer Männer zu erreichen.
Ja, das ist die Rolle, die Kriegstreiber und auch Kriegstreiberinnen einnehmen. Allerdings ist es ja immer so, dass sie diese Rolle nicht einnehmen müssen. Es ist eine individuelle Entscheidung. Das sind ja eher Identitätsangebote. Aber was ist denn der Grund, warum letztlich solche Identitätsangebote von so vielen Männern und so häufig akzeptiert werden? Und auch, warum sie dann ausgeführt werden?
Wenn wir uns Vorkriegssituationen anschauen, müssen wir sehen, dass häufig Gesellschaften in einer sehr schwierigen Situation sind. Insbesondere soziale Umbrüche verunsichern Menschen, verunsichern vor allen Dingen junge Männer. Das heißt, die Rollenerwartungen, die es in einer Gesellschaft gibt, unter anderem Familienvater zu werden und die Frauen und die Kinder zu versorgen durch Arbeit, durch wirtschaftliche Tätigkeit, diese Rollenerwartungen können sie nicht erfüllen, weil Arbeitslosigkeit, Landmangel, weil wirtschaftliche Perspektivlosigkeit sie davon abhält. Das heißt, gesellschaftliche Krisen in Vorkriegskontexten sind strukturprägend. Und diese Strukturen werden von Kriegstreibern instrumentalisiert. Wenn Männer Möglichkeiten hätten, auf friedliche Art und Weise ihre Identität und ihre Rollenerwartungen zu erfüllen, wäre das mit großer Wahrscheinlichkeit kaum möglich. Schauen wir nochmal auf Nachkriegssituationen, denn auch in Nachkriegssituationen wird mit diesen Rollenzuschreibungen gearbeitet. Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie können Nachkriegsgesellschaften befriedet werden, die versucht oft Vergleiche zu ziehen. Wie ist die Nachkriegssituation beispielsweise in westafrikanischen Ländern? Wie ist die Nachkriegssituation in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen? Und wenn wir uns das anschauen, dann wird sehr deutlich, dass die Befriedung des öffentlichen Raums, die Reduzierung von Gewalthandeln in der Öffentlichkeit, unter anderem in Deutschland, dadurch gelungen ist, dass die Männer aktiv am Wirtschaftswunder partizipieren konnten, dass sie neue Berufe, neue Aufgaben übernehmen konnten. Und als Kontrast zum Beispiel in Westafrika wird gerade jungen Männern, die Krieger, die Kämpfer waren, diese wirtschaftliche Möglichkeit verweigert und verwehrt durch die wirtschaftlichen Probleme, die diese Länder haben. Das heißt, Identitätsstiftung durch Arbeit ist für Ex-Kombattanten und frühere Soldaten nicht möglich. Sie war aber möglich in Deutschland. Wenn wir uns die Privatsphäre angucken und die Rollenzuweisung für Männer im Privaten, dann müssen wir sehen, dass häusliche Gewalt im Nachkriegsdeutschland, in Westdeutschland und in Ostdeutschland sehr, sehr hoch war. Das war aber ein Tabuthema. Die Frauen haben das nicht angezeigt, nicht gemeldet, sondern alle waren mit Wiederaufbau beschäftigt und sie haben das aufgrund ihrer Rollenmuster als normal hingenommen. Eine Ehefrau muss das ertragen. Vielleicht hat sie auch falsch gehandelt. Es wurde also nicht in Frage gestellt und vor allen Dingen wurde nicht der Bezug hergestellt zur Militarisierung von Männlichkeit, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg.
Den Bezug herstellen zur Militarisierung von Männlichkeit tut man sehr wohl, wenn man an kriegerische Konflikte in Afrika denkt. Dort ist dann aber wiederum dieses Bild Gewalt, sexualisierte Gewalt auch als Kriegsstrategie sehr, sehr dominant. Welche Rolle spielt es tatsächlich oder was sind die Gründe dafür?
Wichtig zu sehen ist in diesem Zusammenhang, wir erfahren heute sehr viel über sexualisierte Gewalt in Kriegen in Afrika. Aber diese sexualisierte Gewalt wird von Kriegsakteuren auch in anderen Kriegsgebieten eingesetzt. Es ist also kein Afrika-typisches Phänomen und es ist kein neues Phänomen. Schauen wir in die Geschichte zurück, schauen wir darauf, was die deutsche Wehrmacht in Osteuropa, in den dortigen zu kolonisierenden und zu erobernden Gebieten gemacht hat. Da wird deutlich, dass deutsche Soldaten, nicht nur SS-Männer, sondern auch deutsche Wehrmachtssoldaten, sexualisierte Gewalt gezielt eingesetzt haben. Neben Zwangsprostitution in KZ und so weiter. Diese Phänomene sind bekannt, sind dokumentiert und sind auch wissenschaftlich erforscht. Wenn wir weiter zurückschauen in frühere Kriegskontexte, im 19. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert, in Kriege, die von den Römern geführt wurden, dann stellen wir fest, dass diese Muster immer wieder angewandt wurden, weil sie dazu geeignet sind, Gesellschaften zu zerstören. Man braucht keine Waffengewalt, um den Gegner zu vernichten. Sexuelle Gewalt leistet das in ähnlicher Weise.
Wenn man an sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit kriegerischen Konflikten und Krieg denkt, dann denkt man natürlich auch an Frauen als Opfer sexualisierter Gewalt. Aber es sind ja nicht nur die Frauen, die Opfer sind. Es können auch Männer sein. Welche ideologische Rolle spielt diese Form der Kriegsführung?
Wichtig dabei ist zu sehen, dass sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt gegen Männer ein Tabu ist. Und zwar in fast allen Gesellschaften der Welt. Und auch in früheren Zeiten ein Tabu war. Wir haben sehr wenig Statistiken darüber. Wir haben sehr wenige Fälle, die bei Wahrheits- und Versöhnungskommissionen an die Tagesordnung kommen, ans Licht kommen, die bei Strafgerichtsprozessen, wenn es um Kriegsverbrechen geht, publik werden. Männer trauen sich nicht. Männer wagen es nicht, das, was sie erlitten haben, zu thematisieren, weil sie selber diese Tabus verinnerlicht haben. Das heißt, die Rollenzuschreibung über Jahre und Jahrzehnte in der Sozialisation hat perfekt funktioniert, so dass sie nicht darüber sprechen können, keine Worte dafür haben, was ihnen passiert ist. Zudem müssen wir sehen, dass viele Wahrheits- und Versöhnungskommissionen überhaupt kein Konzept von Gewalt gegen Männer hatten und Vorstellung von Vergewaltigung und Straftatsbestände von Vergewaltigung sich sowieso nur auf Frauen reduziert haben. Das heißt, selbst wenn Männer vor Anhörungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission ausgesagt hätten, dass ihre Aussagen nicht angenommen werden konnten, weil es gar nicht diesen Straftatbestand von Gewalt gegen Männer gab. Dazu müssen wir sehen, dass Völkerrechter oder Planer von Wahrheits- und Versöhnungskommission ja auch diese Rollenmuster übernommen haben und dass erst in letzten Jahren beispielsweise die Vereinten Nationen ein Sensorium entwickelt haben, dass es auch Gewalt gegen Männer, sexualisierte Gewalt gegen Männer gibt, mit der kriegerische Gegner gezielt versuchen, die jeweiligen Feinde als Männer zu brechen. Sexualisierte Gewalt gegen Männer bedeutet, dass Männer effeminiert werden, dass sie ihrer Männlichkeit beraubt werden durch homosexuelle Akte. Homosexuell in Anführungsstrichen zu denken und zu sehen, weil es nicht um Liebesbeziehungen geht, sondern es geht darum, sexuelle Handlungen vorzunehmen, die Männer auf den Status von ohnmächtigen und abhängigen Frauen degradieren. Und das ist für die Männer extrem traumatisierend und entwürdigend. Und verständlicherweise haben sie im Nachkriegskontext oft keine Worte dafür, das zu beschreiben. Wenn wir uns beispielsweise Zentren für Folteropfer anschauen, die dortigen Ärzte und Ärztinnen, die Psychologen und Psychologinnen, die überhaupt ein Sensorium dafür haben, dass diese Gewalt eingesetzt worden ist und versuchen danach zu fragen, sensible Fragen zu stellen, ohne erneut zu viktimisieren und zu traumatisieren, erleben häufig, dass Männer, die Vertrauen gefasst haben, sagen, ich habe extreme Nierenschmerzen, ich habe Rückenprobleme, ich habe Probleme, gerade zu gehen oder ähnliches. Und diese Aussagen gemäß der lokalen Sprachen darauf hinweisen, dass Männer vergewaltigt worden sind.
Es fiel das Stichwort UN-Resolution. Das ist im Jahre 2000 die UN-Resolution 1325 und im Jahre 2008 die UN-Resolution 1820 verabschiedet worden. Somit ist sexualisierte Gewalt auch als Kriegsverbrechen in einer UN-Resolution festgehalten worden. Das heißt, man kann das Ganze auch als Tatbestand einführen. Man kann diese Kriegsverbrechen ahnden. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich in der Realität tatsächlich viel ändert. Wer wären denn im Rahmen von Konfliktprävention, von zivilen Organisationen, diejenigen Akteure, die hier auch noch mehr Sensibilisierung bräuchten?
Letztendlich alle Beteiligte, die in Friedensmissionen und in Demobilisierungsprogrammen, die in Reintegrationsprogrammen arbeiten. Konkret Ärzte, Ärztin, Mitarbeiter von Entwicklungsorganisationen, Mitarbeiter von internationalen Organisationen, Personen, die an Friedensverträgen arbeiten, Personen, die versuchen, Staatlichkeit wieder aufzubauen. Das heißt, sowohl Vertreter von staatlichen Entscheidungsträgern als auch zivilgesellschaftliche Akteure. Hinzu kommt die große Macht und der große Einfluss von religiösen Autoritäten, die häufig in Gesellschaften respektable Personen haben. Denken wir an ranghohe Bischöfe, denken wir an ranghohe Imame. Sie sind oft an der Schaltstelle bei der großen Frage, werden Gewaltopfer reintegriert oder werden Gewaltopfer stigmatisiert? Wenn wir uns anschauen, was im Osten Kongos passiert, was in Ruanda passiert ist, was jetzt auch in Simbabwe passiert, dann müssen wir sehen, dass gerade die christlichen Autoritäten gnadenlos, im wahrsten Sinne des Wortes, gnadenlos versagen und versagt haben. Denn sie haben die Vergewaltigungsopfer als Täterinnen stigmatisiert. Sie haben gesagt, ihr wart wahrscheinlich am falschen Ort. Ihr habt den Tätern zugestimmt, um nicht umgebracht zu werden. Lieber vergewaltigt werden, als tot zu sein. Das heißt, ihr habt den Tätern eigentlich zugespielt. Und deshalb werdet ihr aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Die Zuschreibung der Kinder, die bei Vergewaltigungen gezeugt worden sind, Kinder des Teufels, Kinder des Bösen, Kinder, die nicht getauft werden. Diese Zuschreibungen sind für die Mütter, für die Betroffenen traumatisierend. Und diese Zuschreibungen werden nicht nur von den Gesellschaften im Ganzen getätigt, sondern insbesondere auch von den religiösen Autoritäten. In Simbabwe gab es im letzten Jahr im Kontext der verschiedenen Wahlen und in den Phasen zwischen den Wahlen sehr viel sexualisierte Gewalt durch ZANU-nahe Jugendgruppen. Jetzt bekommen junge Mädchen und Frauen Babys, die durch die Vergewaltigungen gezeugt wurden. Wenn wir uns die Rolle der religiösen Autoritäten dort angucken, der Kirchenvertreter, dann müssen wir sehen, dass die nicht dazu beitragen, dass diese Kinder in die Gesellschaft aufgenommen werden und die jungen Mädchen als Opfer, die Hilfe erwarten dürfen und Hilfe erhalten müssen, auch von der Kirche, betrachtet werden, sondern sie werden angefeindet. Und dazu müssen wir auch noch sagen, dass viele dieser Mädchen durch die Gewaltakte HIV-positiv geworden sind. Und die Gesundheitssituation in Simbabwe so katastrophal ist, dass es auch kaum HIV-Medikamente gibt. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie HIV-positive Kinder gebären. Die Last, die auf diesen jungen Mädchen liegt, können wir uns nicht vorstellen.